Ja, das sind doch coole Lieder, die du da ausgewählt hast, finde ich lässig. Es ist wirklich so, das Leben. Wenn man da diesen Texten zulässt, dann wie kommt das? Also danke vielmals für deine Einleitung. Ja, jetzt haben wir geistlichen Missbrauch als Thema. Gibt es das überhaupt? Also bei mir darf er mitreden. Gibt es geistlichen Missbrauch? Ja. Haben wir ein Beispiel? Das muss ich nicht sagen, ist von mir, aber einfach irgendwo.
Also wir hatten mal Freunde, die haben ein Ehepaar, die sind nicht so gut ausgekommen miteinander und die haben dann eine Bibelzeit angebracht für den Mangel seiner Fehler.
Au, ja, also, hä? Bibelzitate, da kann man sich natürlich totschlagen. Wenn das mal ein ist, ist okay, aber wenn das so die ganze Zeit ist, oder, dann hast du ja nie eine Chance, dich zu wehren. Das ist ja die Bibel. Oder? Ja, danke. Ja, cool. Andere Beispiele? Geistlicher Missbrauch. Haben wir sonst schon mal noch etwas gehört? Oder erlebt? Das ist dann gar nicht so einfach, wenn es konkret wird. Gibt es auch noch gröbere Sachen als das, was Sie jetzt da gesagt haben?
Ja, jetzt hier in dieser Covid-Sache, oder? Sagen der andere hat total Unrecht, nur mir Meinung gegeben.
Aha.
Die von meiner Interessen, meiner Interessengruppe, die Geld und die anderen sind, liegen total daneben.
Sich absolut setzen, ja. Was passiert, wenn das jemand macht? Oder wenn das vielleicht ein Pastor macht, oder? Meine Meinung stimmt. Und ihr alle schnallt es ja nicht. Ich bin ja der Pastor, oder? Ich meine, ich bin ja ein bisschen näher bei Gott wie ihr. Weil ich also schließlich studiert, oder? Also dann muss ich ja besser wissen, wie es läuft. Wie kommt das an etwas an, wenn man das Gespür überkommt? Man sagt es natürlich nicht so, das ist klar. Aber wie kommt das an, wenn man so ein bisschen das Gespür überkommt? Nur der weiss es. Wie wirkt das?
Besserwisserisch,
ja. Was macht das mit einem? Nochmal, jetzt habe ich es nicht verstanden. Macht einem klein.
Ja, hilflos. Oder bei anderen Göschen ein Roller.
Ja, sehr gut. Oder? Es macht einem klein. Da fühlt man sich nicht mehr wohl. Oder wenn es immer so ein Gefälle gibt, dann ich muss immer schlechter sein als der andere, das ist ungünstig. Haben wir noch andere so Beispiele?
Ja, als Kind.
Ja.
Wenn er immer die Bibel zitiert wird,
ja.
Dass nicht darfst tanzen, dass nicht darfst das, dass
ja.
Alles sind.
Ja.
Du kommst in die Hölle, wenn du das und das machst und das prägt extrem und sehr, sehr lang.
Jawohl.
Wenn man da nicht dran geht.
Wenn man nur immer kritisiert wird. Also gar nichts von Erbauung da ist, sondern im Gegenteil so. Wie geht es einem dann?
Also man erlebt Gott einfach als strafender Gott.
Aha.
Bild.
Jawohl. Strafender Gott. Zu was führt das? Haben wir so einen Gott? Hast du ihn schon gesehen? Zu was führt das?
Angst,
jawohl. Weiter.
Minderheit.
Ja, oder? Das gibt so ein Minderwertigkeitsgefühl. Die hat man vielleicht vorhin auch schon gehabt, vielleicht schon von der Kindheit, vielleicht ist man mal gemobbt worden. Aber dann kommt das noch dazu. Minderwertigkeitsgefühl, jawohl.
Und man flüchtet vor
Gott. Warum denn?
Ich kann mit Gott zu tun.
Ja, und was macht das mit der Gemeinde? Jetzt sind wir doch alle schön zusammen. Lass nicht zu. Und vielleicht gab er dann sogar aus der Gemeinde. Oder man fühlt sich dann nicht mehr wohl. Es ist irgendwie eng. Man kann es nicht einmal so formulieren. Man weiß nicht einmal, warum. Aber irgendwie stimmt es nicht. Es ist so schlimmig. Es ist so... Kennen wir das? Also nicht da, nicht, selbstverständlich nicht da. Aber vielleicht auch. Du hast das am Anfang schon ein bisschen angetippt. Ich würde sogar sagen, es gibt keine Gemeinde, wo das gar nie irgendwo auch schon so etwas passiert ist. Ja, passiert das extra? Also, dass der Pastor bewusst sagt, jetzt tue ich mal geistlich manipulieren. Geschieht das so? Sondern? Wie meint es der Pastor? Oder? Oder man meint es. Gut. Und ich glaube, von dem dürfen wir ausgehen. Also es tut niemand absichtlich irgendwie so etwas bewirken. Ich möchte jetzt meinen Gemeindeschefli Angst machen. Nein, so ist es nicht. Und trotzdem ist es etwas, was dort und dort passiert. Haben wir nochmal ein Beispiel so von geistlichem Missbrauch? Was könnte das sein?
Wo Persönlichkeit nicht Platz hat vor einer Person.
Wie geschieht das, dass das so kommt?
Wenn Gemeinden oder Ideen aufgeführt werden, die Persönlichkeit
abschneiden. Also, Meinungen sind nicht erwünscht. Weil wir haben das schließlich in der Gemeindeleitung besprochen. Also wir wissen schon, was gemeint ist. Das, ich will gar nicht, dass du deine Meinung sagst. Oder das könnte ja noch sein, dass die Meinung vielleicht noch etwas Wahres dran hat. Und dann wäre das ja Kritik an mich. Oder ich als Leiter habe doch vom Herrn empfangen, was dran ist. Ich sage jetzt das immer so in dieser Sprache. Dann passt doch das nicht, wenn irgendjemand da noch kommt und da eine Meinung sagt. Also das tut man auf die Seite. Aber faktisch tut man jetzt nicht nur die Meinung auf die Seite, sondern faktisch fühlt sich die Person dann an den Rand geschoben. Ja, wie geht es einem, wenn man sich immer so an den Rand geschüpfelt vorkommt?
Überflüssig.
Überflüssig? Ja. Überflüssig nicht angenommen und dann sogar, was ist jetzt das Letzte gewesen?
Resigniert.
Resigniert, ja, also die Resignation, das ist dann die Folge davon. Oder man gibt irgendwo auf, es bringt ja sowieso nichts. Und dann ist man zwar in der Gemeinde drin, aber so richtig auftanken kann man dann nicht mehr. Es stimmt einfach nicht. Und dann hat man keine Freude mehr an der Gemeinde, dann geht man vielleicht auch nicht mehr so regelmäßig. Dann hat das Auswirkungen immer weiter. Oder wenn man sich so vorkommt, ich bin überflüssig, dann sind wir eben das der dritte Zwilling, das fünfte Rad am Wagen, der 13. im Dutzend. Ja, das ist immer, es stimmt immer nicht. Und wenn man dann von der eigenen Vergangenheit, vielleicht von der Kindheit her, in der Schule noch irgendwo gemobbt worden ist oder so, dann multipliziert sich das plötzlich. Und dann wird es ganz gefährlich. Oder dann triggert etwas jetzt, wo aber eigentlich der Ursprung vielleicht in der Kindheit oder so, Teenagerphase hat, aber es tüpft mich dann ganz, ganz stark. Und darum ist geistlicher Missbrauch, auch wenn das im Einzelfall häufig nicht so gravierend ist jetzt im Sinn, dass man absichtlich jemanden möchte auf die Seite tun. Aber weil das häufig über viele Jahre immer ein bisschen so geht, wird der Mensch innerlich eben doch ausgehöhlt. Und weil gewisse Sachen halt von der Kindheit her dann noch triggert, es spiegelt dann so von der Vergangenheit her in die Gegenwart rein, dann tüpft es eben doch sehr, sehr fest. Und das ist dann schon sehr gravierend. Haben wir sonst noch gerade ein Beispiel? Geistlicher Missbrauch?
Wenn jetzt, also ein Kollege von mir, dem ist von einer Leiterin gesagt worden, wenn er sich am Hauptleiter nicht unterordnet, dann kommt er
drüber. Oh!
Und sie hat das verbannt.
Unterordnung. Warum ist denn das so wichtig? Für gewisse Leute.
Macht, finde ich.
Macht? Oder da hat es Machtgefüge dahinter. Das ist wichtig, dass man das sieht. Macht. Also wenn ich jetzt nicht, dann bin ich ja nicht mehr und dann fühle ich mich nicht mehr. Ich brauche als Leiter so quasi Gemeinde, damit ich mich wertvoll fühle. Aber darum muss ich Macht können ausüben. Und wenn das dann nicht so ganz geht, dann fange ich an, Unterordnung zu sagen. Ich habe eine Gemeinde kennengelernt, die Mitglieder unterschreiben, dass Gemeindeglieder sich dem Vorstand unterordnen. Ja, also wenn das eingeführt wird, ist das der Anfang vom Ende. Oder was ist denn nämlich das Problem, wenn man das so macht? Sagen wir, ich wäre jetzt da der Gemeindeleiter, von heute an müssen alle unterschreiben. Fangst du mal an? Ja, gut, jetzt hat sie ja schon unterschrieben. Wie frei fühlst du dich denn noch?
Das gibt Druck.
Ah, oh, warum denn?
Ja, weil der Gruppendruck ist halt immer da.
Gruppendruck. Oder das ist nicht bewusst und ich will dich manipulieren. Aber in der Praxis. Gruppendruck. Oder dann macht es der andere eben doch auch. Weil, ja, warum geht man denn nicht einfach aus der Gemeinde? Man könnte jetzt ganz locker sagen: Du, nein, das mache ich nicht, ich unterschreibe da nicht, ich gehe jetzt raus. Warum geht man denn nicht einfach? Man könnte ja theoretisch.
Man wird ja gleich. Vielleicht Gott gefallen oder eine Liebe sein.
Ja. Merkt man, das ist ganz verzwickt. Also Unterordnung, das ist doch irgendwie biblisch. Heisst nicht im Hebräer 13, Vers 17, man soll sich der Leiterschaft unterordnen. Also wenn ich jetzt das nicht würde unterschreiben, dann bin ich ja der Rebell. Alle anderen haben aber, die haben vielleicht auch nicht wählen, aber sie haben trotzdem, oder? Ja, dann schauen alle noch auf mich. Dann kommt eben wieder der Gruppendruck. Oder, ich meine, Gemeinde gibt mir doch Gemeinschaft. Also, alle anderen leiden auch, aber wir sind wenigstens eine Leidensgruppe. Alle haben zwar Mühe mit dem Pastor, aber wir sind wenigstens noch zusammen. Und dann bleibt man eben in der Gemeinschaft, um die anderen zu stützen, aber auch, wenn ich jetzt rausgehe, hätte ich ja gar keine Freunde mehr. Wo könnte ich mich dann wieder andocken? Und dann bleibt man eben trotzdem. Oder? Und dann kommt eine ganz schwierige Konstellation, dass man eigentlich nicht will, man ist aber doch dabei, raus kann man nicht. Und genau. Und das, jetzt fängt eben der geistliche Missbrauch an, weil es fängt einem innerlich an aushöhlen. Also das sind ganz grosse Prozesse, die irgendwo im Untergrund schwelen halt. Ja. Haben wir nochmal ein Beispiel? Der Pastor sagt, ich möchte einer der 10 besten, bekanntesten, grössten Pastoren in der Schweiz sein. Man sagt, das ist doch gut, wenn der ein Ziel hat. Aber zu was führt so etwas? Oder ich möchte bekannt sein, dass unsere Gemeinde wächst und neue Leute dazukommen. Und ich habe mal einen Pastor kennengelernt, der hat gesagt, wir sind die apostolische Vorzeigegemeinde. Ja. Ihr schüttelt schon drauf. Zu was führt das in der Gemeinde?
Du hast keine Fehler machen.
Ja, und wenn du einen machst?
Dann bist du schuld.
Ja, oder? Das gibt ganz, ganz grossen Druck. Wir sind doch die, die es endlich mal richtig machen. Alle anderen Gemeinden sind ein bisschen weniger und alles so ein bisschen ungeistliche. Wir sind die Geistlichen. Und jetzt führt das dazu, dass die Vision vom Pastor, von der Gemeinde, muss umgesetzt werden. Ihr seid schuld, dass ich meine Vision nicht umsetzen kann. Und dann nagt das in meinem Selbstwert. Die Gemeinde ist dann nicht mehr da, um zu dienen. Also der Pastor dient. Es ist dann plötzlich umgekehrt. Ja, die Gemeinde dient dem Pastor. Und wenn es dann doch nicht so der Wecke kommt, wie man doch schon prophezeit hat, jetzt kommt es dann, was sagt man dann?
Ihr seid schuld.
Ja, wieso denn?
Weil ihr
da wirklich nicht gemacht habt. Der Heilige Geist hat sich zurückgezogen, weil ihr doch zu fest gesündigt habt. Aber der Herr hat mir gezeigt, er gibt nur eine Chance. Ich mache jetzt eine Predigt. Und dann erwarte ich, dass ihr alle dafür kommt, auf Knie gehen und Buße tun. Dann haben wir vielleicht noch eine Chance. Ja, was macht jetzt der Eins? Also jetzt kommen zwei führen. Weil man will ja vom Pastor gelobt werden. Ja, wie werde ich vom Pastor gelobt? Wenn ich was mache?
Im Folgen.
Ja, klar. Also wenn ich sage, die geistlich sind, die geben sich dem Herrn hin und kommen führen und tun Buss. Ja, jetzt will man doch als geistlich erscheinen und vom Pastor gelobt werden. Man hat ja selber vielleicht ein bisschen ein dünnes Selbstwertgefühl. Also zwei kommen schon mal führen und tun da unter Tränen Buss. Hat da schon eine Seele da, oder? So, wie geht es jetzt den anderen, die sitzen geblieben sind? Du bist, glaube ich, nicht so geistlich. Du sitzt immer noch. Pastor schaut vielleicht noch so. Also, der Herr gibt euch noch eine Chance. Ich könnte jetzt noch. So, oder? Und dann kommt der andere und dann sieht das erweckungsvoll aus. Alle, die ganze Gemeinde ist da. Man könnte meinen, wow, was ist das für ein Pastor? Wenn der predigt, sind alle am Buss tun. Nur, wie viel verändert sich? Nichts. Nicht. Es geht jede Woche gleich. Nächste Woche kommt der Pastor, du hast es mit der Sünde doch wieder nicht geschafft. Aber der Herr ist gnädig, das ist meine gute Botschaft. Aber als Zeichen dafür, dass es du doch echt meinst, kommst du führen und tust dich vor den Herrn anstellen. Ja, jetzt kommt dasselbe wieder. Alle stehen da, es sieht da wirklich aus, aber es bewegt sich nicht, weil die Leute nur kommen, weil sie müssen, aber das ist gar nicht echt. Der Herr ist böse mit euch, weil der Herr hat die Wille, dass ihr alle am Gebetsabend da sind. Ja, was sagt man denn als normales Glied, wenn das der Herr so sagt, oder? Ja, dann muss man innerlich sehr stabil sein, dass man sagen kann, was für ein Quatsch. Also, der Herr wird dich mehr segnen, wenn du schon sagst, du hast zu wenig Segen. Der Herr erwartet eben, dass du mehr Geld spendest in die Gemeinde. Dann hättest du mehr Segen. Ja, ich möchte ja Segen haben. Ich erlebe es ja tatsächlich so, dass ich ein bisschen zu wenig Segen habe. Ich möchte doch auch, oder? Ja gut, wenn der Pastor sagt, das liegt am Geld, dann gibt man halt Geld, wie man halt muss Geld geben. Ja, das sind alles so Sachen. Aber es ist fast ein bisschen unter der Eisoberfläche. Man sieht es nicht gerade sofort. Und trotzdem merkt man, da wird dich manipuliert. Also da ist nicht der Mensch frei. Und ich entscheide, weil ich frei entscheiden kann. Sondern das ist dann ganz viel Gruppendruck und Macht und von oben und hier und her. Genau. Haben wir noch gerade etwas da zum Einstieg?
Also was ich schon aufgeschrieben habe, ist der Herr gesagt.
Der Herr hat gesagt, ja, das ist ganz ein typisches Ding, genau. Der Herr sagte. Oder wir sind zusammen im Gebet, oder? Jetzt habe ich einen prophetischen Eindruck. Der Herr möchte von dir wissen, was deine Sünde ist. Ja, was sagt man denn? Das ist ein prophetischer Eindruck. Ja, so, und jetzt quetschst du irgendeine Sünde aus, die nicht so schlimm ist, aber dann hast du etwas gesagt, oder? Völlig manipuliert. Das ist geistlicher Missbrauch. Es ist nicht, ich rede wohlwollend und du sagst, was du sagst, und wenn du etwas nicht sagst, ist das voll in Ordnung. Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Da gibt es kein Gefälle zwischen uns. Und du störst den Inhalt des Gesprächs, nicht ich. Ja, das kann man ganz anders machen. Ja, der Herr hat gesagt, was will man denn schon sagen? Oder, ja. Haben wir sonst noch ein Beispiel? Nein, da sind wir schon weit. Ich probiere das mal so ein bisschen zu gruppieren. Ich tippe das nur so ein bisschen an. Ich kann fünf Videos gemacht über das Thema, also falls jemand dann mal ganz ausführlich will hören. Und trotzdem, der eine Punkt ist so ein bisschen Autorität durch ein Amt. Mögt ihr euch erinnern, Matthäus 23, Vers 2, wo Jesus das Wehe zu den Pharisäern sagt. Oh, nein, jetzt habe ich gerade gemeint, du hast die Bibel offen. Jetzt hätten wir es gerade können lesen. Wehe euch Pharisäer, ihr, wo euch darauf stützt, dass ihr die Nachfolger von Mose seid. Oder? Jesus sagt, ihr sitzt auf dem Thron des Mose. Und damit haben die Pharisäer gesagt, ich habe Autorität, weil ich der Nachkomme vom Mose bin. Darum darf ich euch sagen, was läuft. Und das ist so eine Komponente, warum geistlicher Missbrauch eben passiert, weil Menschen sich aufgrund von ihrem Amt auf eine gewisse Vollmacht berufen, wo es so gar nicht gibt. Der Herr hat uns alle in Dienst berufen. Wir haben nicht alle die gleichen Gaben, nicht alle die gleichen Aufgaben. Aber das Amt an sich gibt mir nicht eine Autorität. Sondern Jesus sagt, der gross sein will, der soll aller Diener sein. So zeichnet sich ein Leiter aus, Diener sein. Und nicht, ich bin der, der eben drüber ist. Und da gibt es viele so Bibelstellen, da kann man da alles so ein bisschen anschauen, oder? Zum Beispiel, was ist mein Ruf? Ja, wenn ich plötzlich Autorität durch ein Amt habe, schaue ich meinen Ruf. Ich möchte als grosser, bekannter Pastor da sein. Warum will ich das eigentlich? Oder will ich vielleicht selber Minderwertigkeitsgedanken haben und ich brauche das positive Resultat, Frucht, brauche ich, damit ich mein Selbstwert kann stützen. Und darum ist mir mein Ruf ganz wichtig. Darum will ich, dass ihr schön, brav, geistlich seid, damit ich gegen aussen kann sagen, ja du, also in meiner Gemeinde läuft das. Man hat ja ab und zu so Pastoren treffen. Und eines im Jahr kommen wir die Statistik über von der ganzen Schweizerischen Pfingstmission. Sind es etwa 67 Gemeinden oder so. Und da kann man vergleichen, welche Gemeinde ist gewachsen, welche Gemeinde ist geschrumpft. Ja, da will ich mich doch nicht blamieren. Ich bin doch da Gemeindeleiter, oder? Ich war 10 Jahre ein Kloter Gemeindeleiter. Das habe ich selbstverständlich immer mit Horgen verglichen, oder? Nein. Aber in die Jahresding, das war tatsächlich die interessanteste Seite. Ja, ja, sie lacht. Ja, ja, das machen alle Pastoren. Oder? Man merkt, Pastoren sind nicht ganz so heilig, darf ich das sagen? Wie man vielleicht auch meint. Also wir sind ganz normal. Und dann ist aber der Ruf eben doch wichtig. Ich meine, wenn meine Gemeinde 5% gewachsen ist, ich habe es dann manchmal so grün übermalt. Oder? Es sind nur wenige Gemeinden, die so über 5% gewachsen, oder? Ja, ich meine, dann ist man jemand, oder? Und dann merkt man plötzlich, jetzt ist die Gemeinde mein Hilfsinstrument, dass es mir gut geht. Das ist ganz, ganz gefährlich. Ich möchte, dass wir eine super Show und Performance da vorne haben, damit ich möglichst viele Klicks auf dem YouTube-Kanal erreiche. Also wenn das dann das Ziel wird, dann geht es nicht mehr um den Dienst. Und das ist ganz, ganz tragisch. Oder Ski, wo dann plötzlich wichtig ist, oder Vitamin B, oder? Man probiert dann beim Pastor ein bisschen anzubrennen, dass man es gut hat. So wie im Militär, musst du mit dem Küchenchef musst du es gut haben, dann geht es so gut, oder? Und dann gibt es so Leute, die probieren mit dem Pastor es gut zu haben, weil dann sind sie immer ein bisschen besser informiert und so und so. Aber andere werden durch das auf die Seite geschoben. Ja, das ist alles so ein bisschen das verdeckte Manipulative. Man probiert Einheit herzustellen. Im 1. Korinther 1, Vers 10 heisst es explizit, dass man eines Sinnes sein sollen. Ja, wenn jetzt jemand eine andere Meinung hat, da kommt also Kritik da von der Seite da. Ja, was kann ich denn als Pastor sagen? Also, das hilft jetzt nicht zur Einheit. Die Bibel sagt, wir sollen eins sein. Ja, sie wird nie mehr etwas sagen. Weil, wenn ich dann als ungeistlich taxiert werde, weil ich gewagt habe, mal meine Meinung zu sagen, ja, hey, das sagst du nicht mehr. Dabei, wenn die Gemeinde sich entwickeln will und soll, dann ist es eben gerade wichtig, dass man miteinander sein können. Ja, sag mal deine Meinung und was hast du für... Und dann tun wir das da aufschreiben, haben wir vielleicht sogar 2 Seiten und dann habe ich extra viele Farben mitgenommen, oder? Dann kann man das rot darstellen oder grün, so wie auch immer. Aber ich will ja eben gerade hören. Aber wenn man dann mit dem kommt, wir müssen geistliche Einheit haben, wir dürfen nicht anderer Meinung sein, darum müsst ihr meiner Meinung sein. Ja, dann kann der Einzelne nicht mehr schnaufen. Und das ist geistliche Manipulation. Und die Ordnung haben wir gesehen. Dann die falsche Lehre. Ich meine, wer weiß am besten in der Gemeinde, was die Bibel sagt? Ja, ist doch klar, ich. Ich bin ja der Pastor. Also, habe das studiert. Also, ich habe da keine Ahnung. Ich meine, wer hat schon Bibelschule gemacht? Ja gut, wenn man mal würde fragen, hätten plötzlich viele irgendwo mal schon eine Bibelschule gemacht. Aber das sagt man ja nicht so. Aber es ist dann ganz gefährlich, dass man dann sagt, so wie die katholischen Kirchen, oder? Der Papst, der weiß, wie man die Bibel auslegt. Ja, der hat schon mehr studiert vielleicht als andere. Aber Gott hat die Bibel eben so gegeben, dass sie für alle ist. Und darum, natürlich hat er ein bisschen mehr studiert, das ist ja sein Job, das ist ja nicht ganz falsch, aber das kann man jetzt missbrauchen. Oder zum Beispiel das falsche Gottesbild, das man erwähnt hat. Jesus kritisiert an Matthäus 23, 4 Pharisäer, dass sie sagen, ja, weißt, wenn man beim Gold vom Tempel schwört, das zählt nicht, aber beim Gold vom Altar, das zählt. Ja, damit hast du den Leuten ja die Bibel aus der Hand genommen, weil wer weiß dann schon, was jetzt zählt und was nicht. Und die Pharisäer haben so schwierige Konstrukte gemacht und nur wir wissen noch, was richtig ist, dass der Einzelne, ja, die Bibel schon gar nicht mehr liest, bringt ja eh nichts. Und ich weiß es ja eh nicht, ich bin abhängig, was von oben gesagt wird. Also ganz schlimm, da kommt das falsche Gottesbild. Das Gesetzliche, was da irgendjemand gesagt hat. So, nur so, und Gott hat es dann schon gesehen. Und wenn du nicht, dann und dann vielleicht sogar noch Hölle, dann nehmen wir den Leuten noch gar Teilsgewissheit weg, oder? Ja, danke schön, wie geht es einem dann? Ja, wieso komme ich denn überhaupt in die Gemeinde? Ich gehe ja erdrückter heim, als ich gekommen bin. Gemeinde ist doch da, dass wir erbaut werden, dass wir andockt werden an Gott. Und nicht, dass ich nochmal denke, ja, ich habe es halt nicht geschafft. Und jede Woche komme ich am Sonntag heim mit der Aussage, ich bin halt nicht so ein guter Christ. Ja, du, also, dann würde ich mit der Zeit auch nicht mehr gehen. Gesetzlichkeit haben wir erwähnt, Angst und Kontrolle, weil ja schließlich das läuft, oder? Also, ich muss alles wissen. Also, wenn ich da hinten einen Hauskreis machen möchte, also, das muss dann zuerst bei mir über den Tisch, einfach, dass ihr es wisst. So. Und was für ein Buch haben wir da durchnehmen? Nein, das ist nicht in unserer Linie. Das geht also nicht. Ja, also, dann erwürgt man ja gerade das Leben. Statt dass man sagt, hey, so cool, Reich Gottes ist so breit, mein Teil ist eher da, andere sind da, decken ihr doch den Teil ab, weil ich bin eher der und ihr macht da. Picobello. Nein, Kontrolle. Ich habe das erste und das letzte Wort an der Sitzung. Also wenn wir da jetzt sagen, wir wären jetzt das Arbeitsteam und jetzt haben wir da so eine Sache zum Entscheiden, dann würde ich sagen, hört Leute, ich war im Gebet und habe so und so das vom Herrn empfangen. So denke ich, das zu machen. Ist das für euch alle gut? Okay, so machen wir es. Ja, dann sagt der Einzelne nichts mehr. Umgekehrt wäre es, wenn ein Leiter kommt und sagt, wir haben gerade diese Schwierigkeit, was würdet ihr vorschlagen? So, und jetzt darf der Einzelne zuerst einmal etwas sagen. Kann man das vielleicht sogar notieren? Und dann sagt der Pastor, ich habe mir das auch überlegt, ich bin jetzt ein bisschen auf diesen Gedanken gekommen. Ich merke jetzt aber von diesen Worten, die ihr gesagt habt, das habe ich da noch zu wenig beachtet. Ich nehme das nochmal mit. Wäre es gut, wenn wir mal ein bisschen in diese Richtung gehen, dann hat jemand noch etwas zu ergänzen. Ja, dann gehst du ganz anders heim, weil du teilnehmen kannst, weil du dich einbringen kannst, weil du gehört wirst. Also ein Pastor, der immer das erste und das letzte Wort hat, das kommt nicht gut aus auf die Dauer. So, was haben wir da noch? Abschauen, ja, eben das Gefälle haben wir schon ein bisschen angeschaut. Die Entwicklung gesehen, für die, die Kinder haben, hat man irgendwann dann einmal Teenager oder Teenager gehabt. Und genau meine Kinder sind die, die da hinten nach dem Gottesdienst kämpfen. Immer genau meine. Also alle anderen sind sie irgendwie so, aber genau meine. Ja, was macht man jetzt als Eltern daheim? Ja. Für die, die Kinder hatten. Was sagt man daheim? Hey, das habt ihr dann gut gemacht. Ihr seid ganz normale Buben. Das ist ganz normal, dass man sich einmal rauft und misst. Das gehört zur Entwicklung. Alles gut. Ja, was sagt man daheim? Ich habe mich so müssen schämen heute. So, und plötzlich merken die Kinder, aha, das geht nur ums Gesicht, das man in der Gemeinde hat. Also eigentlich wäre es gut für die Entwicklung, aber ich möchte mich nicht schämen. Ja, den Satz habe ich x-fach gehört. Muss man sich ja schämen. So, und das ist dann, dort fängt es dann eben schon an, dass wir als Eltern dann von den Kindern etwas erwarten, wo wir ihnen die Entwicklung dazu gar nicht geben. Wir erwarten, dass der Teenager so geistlich reif ist wie ich. Das geht doch gar nicht. Also ein Teenager muss doch auch geistlich wachsen können. Warum bist du jetzt erst geistlich so weit, wie du jetzt bist? Warum bist du nicht schon vor 2 Jahren so weit gewesen, wie du jetzt bist? Ja, weil das eben Zeit zum Wachsen braucht, ganz normal. Es ist einfach so. Aber der Teenager darf auch die Zeit haben, wo er wächst. Und es ist ganz normal, dass der manchmal hochgeistlich in der Anbetung, da vorne ist der Herr anbetet, oder kaum ist er dahin, dann schlägt er wieder jemanden ab. Oder? Hey, das ist dann halt so. Und jetzt auch der Pastor, der Gemeinde gegenüber, Zeit geben für die Entwicklung. Nicht etwas erwarten, was man gar nicht kann. Oder an der Bibelschule, der neue Student, ja, der müsste die Arbeit genau so schon abliefern, wie es dann am Schluss ist. Hey, völlige Überforderung. Oder? Das sind alles so Manipulationen, wo der Mensch sich nicht entwickeln kann, wo der Mensch als Mensch zusammengeknetet wird. Das ist dann nicht ein sexueller Missbrauch, sondern da geht es dann um Ziel. Der Mensch wird kaputt gemacht und dann eben nur mit geistlichen Argumenten. Ja, das ist nur schlimmer. Oder nur das Äußere zählt. Hauptsache, ich gebe einen guten Schein, darum ich zeige mich im Gott, ich gehe in den Gottesdienst, um mich zu zeigen. Weil sonst kommt nach der, in der Woche das Telefon, warum bist, wo bist du? Ich habe dich nicht gesehen. Und weil ich das nicht will, gehe ich in Gottesdienst. Ich gehe gar nicht wegen dem Herrn. Ich gehe, damit ich nicht das Telefon bekomme, wo bist du. Ja, dann wird es... So. Unausgesprochene Erwartungen, ja, das ist immer so etwas. Man weiss das. Oder wir haben das immer schon gehabt. Das ist unsere Tradition. Also wenn du neu in die Gemeinde kommst, ja, dann lern zuerst mal unsere Tradition kennen. Du hast einmal kein Stimmrecht. Ja, also... Am besten gerade wieder rausgehen. Nein, das macht einem kaputt. Geistliche Manipulation. Nebensächliches wird plötzlich wichtig, oder? Da gibt es so Verhaltensregeln. So und so macht man das. Ich kenne da vielleicht den Witz, oder? Da ist jemand verunfallt und ins Koma gekommen. Und 40 Jahre war er im Koma gewesen, aber das Spital hat ihn so durchmachen. Nach 40 Jahren ist er verwacht. Jetzt kommt er aus dem Spital raus und alles ist fremd. Es ist alles so modern und so viele Leute und Verkehr und weiss ich nicht was. Und dann ist er ihm plötzlich in Erinnerung gekommen, er war doch früher in einer Gemeinde gewesen. Und dann ist er am Sonntag dort wieder in die Gemeinde. Dort war es ihm wohl gewesen. Weißt du warum? Weil alles noch genau gleich war wie vor 40 Jahren. Das ist nicht ein gutes Zeichen. Nein, wir schauen, wie entwickelt sich. Aber wenn es dann nur der Recht hat, wo es so macht, wie es immer schon war, hey, dann kann der Einzelne gar keinen Input mehr geben. Und das ist nicht die Freisetzung, die Gott uns gibt, dass wir uns beteiligen. Sondern dann ist nur klein machen, Maul zu, einfach da sein und Geld zahlen. Ja, ja, das schon. Aber ansonsten nichts. Das macht ein vergiftetes Klima. Also die Tradition ist plötzlich ganz wichtig. Oder dann der Besuchszwang. Oder Unterrichtsabschluss, du wirst nur da gefeiert, wenn du mindestens 80% der Sonntage da im Unterricht gewesen bist. Wenn ich in, ja, ist gleich, einfach in die Gemeinde gekommen bin und dann dort die Leitung übernommen habe, dann war das so ziemlich das Erste, was ich geändert habe. Bei den Eltern sind damals die Eltern und die Teenager im Unterricht müssen unterschreiben, dass das so und so läuft. Das war gerade das Erste, was ich abgeschafft habe. Nein, ich möchte Teenager gerne haben. Wir sind auch mal Minigölfle und wir sind auch mal Kegeln, weiss ich nicht was. Aber wir haben die Bibel miteinander studiert. Und die sind gern gekommen. Ich habe immer die erste Frage, war, hat jemand eine Frage? Da sind sie manchmal mit dem Zettel gekommen und dann haben wir den ganzen Untermorgen dann nur Fragen beantwortet. Und dann bin ich aber ganz nahe bei den Teenies gewesen. Und die haben ganz viel mitgenommen. Aber ich musste nicht sagen, du musst. Die sind sowieso da gewesen. Eine coole Sache. Also, Besuchszwang ist gefährlich, dann Bekehrungsgespräch. Wir haben jetzt hier das Kinderlager. Jetzt ist Freitag. Heute Abend tue ich mit allen separat einzeln ein Gespräch führen, ob du schon bekehrt bist. Ja, dann zwingt man die Leute zu einer Bekehrung. Was macht das Kind? Ja, dann gehe ich halt auch und tue so. Und so, dann habe ich den Leiter wieder los. Aber innerlich hat sich überhaupt nichts bewegt. Ganz gefährlich. Weil dann geben wir ihnen Heilsgewissheit vor, die faktisch ja gar nicht ist. Sexuelle Sünde. Ja, was ist die schlimmste Sünde, die es gibt? Ich in einer Gemeinde erlebt, da ist ein Bärli vorehelich schwanger geworden und dann hat sie mit dickem Bauch vor der Gemeinde öffentlich müssen Buße tun, dass sie vorehelich schwanger sind. Das ist die einzige Sünde, die man so hat müssen bekennen. Also man hat das Gefühl, es ist die grösste Sünde, die es in der Bibel überhaupt gibt. Nur, wenn man in die Bibel schaut und jetzt ist jemand vorehelich, also Sex vor der Ehe, was ist die Konsequenz gewesen? Ja, man hat einfach sofort müssen heiraten. Hat aber sonst keine Konsequenz gehabt. Es ist eine Sünde, ja, aber das ist von der Gewichtung her kaum ein Thema gewesen. Also wir tun gewisse Sünden aufheben, während im Kolosser 3, Vers 5 steht, Habsucht ist Götzendienst. Ja, das sind die gewichtigen Sünden. Das siehst du halt nicht. Ein dicker Bauch vorehelich, das siehst du. Pass auf, dass du nicht vorehelich schwanger bist. Ja, was macht man? Falls es so passiert, geht man aus der Gemeinde. Weil diese Demütigung brauche ich nicht. Gut, ich schüpfe vielleicht nicht mehr ganz so, aber wir haben das, wo wir noch jung sind, so in einer Gemeinde erlebt. Also, kennen die vielleicht. Kennst du etwas? Ah, das hat man gehabt. Hey, stell dir mal vor, wie geht es so einem Menschen? Der ist ja eh schon in einer Verzweiflung. Wie machen wir jetzt das finanziell und wohntechnisch? Und jetzt haben wir doch da noch die Ausbildung fertig gemacht. Jetzt haben wir ein Kind. Die Person ist doch eh schon am Rumpf. Und jetzt haut die Gemeinde gerade erst recht noch eins oben drauf. Ist das Evangelium? Nein, jetzt unterstützen wir. Nicht, weil wir Zündgut heissen. Aber begleiten heisst nicht Zündgut heissen. Sondern begleiten heisst helfen, so wie es im Galater 6, Vers 1 steht. Wir sollen unterstützen und schauen, dass wir nicht selber reingehen. Ja, das Programm von Menschen. Also wenn ich schließlich meine Unterrichtsstunde vorbereitet habe, dann habe ich doch schließlich das Recht, dass ich jetzt meine Lektion halten kann. Nein, ist doch umgekehrt. Wenn Teenager Fragen haben, sollen sie die stellen. Und dann tue ich halt mein Programm auf die Seite. Die Menschen sind im Vordergrund. Gemeint sind Menschen und nicht das Programm. Gemeint ist nicht der Sonntag. Gemeint sind Menschen. Verschwiegenheit. Oder statt dass man etwas aufarbeitet, tut man einfach den Deckel drauf. Alles der untere wischen, dann ist es weg. Aber im Untergrund schwelt ganz vieles. In christlichen Gemeinden müssen wir ganz viel aufarbeiten. Genau, biblische Prinzipien, genau so. Ego-Defizit von der Leiter. Oder dass man dann immer sagt, Hingabe. Die Bibel sagt, Hingabe. Dabei will nur ich, dass die Gemeinde so macht, wie ich es will. Das ist gefährlich. Man kommt mit prophetischen Worten, kann manipulieren. Oder viel Arbeit. Die meisten Pastoren arbeiten wahrscheinlich mehr als 44 Stunden. Oder im CCP haben wir das sogar geregelt. Bei 100% 45 Arbeitsstunden plus 10 Ehrenamtliche, die ja andere auch ehrenamtlich haben. Also 55 oder so. Das kann man okay sagen. Aber jetzt kann der Pastor immer sagen, ja, weißt, ich arbeite dermassen viel. Ich arbeite sogar am Montag, wenn ich eigentlich frei hätte. Ich nehme nicht einmal meine Ferien. Es gibt Pastoren, die können gar nicht mehr mal einen Tag lang nicht arbeiten, weil sie so im Hamsterrad drin sind. Und dann kann ich das der Gemeinde immer sagen. Also ich arbeite 60, 70 Stunden in der Woche. Ja, dann wagt niemand mehr etwas zu sagen, weil der arbeitet ja so viel. Und dabei ist das reine Show, weil er mit sich selber nicht schlagen kann. Das ist ganz schlimm. Also wenn jemand ständig überarbeitet ist und die Ferien nicht nimmt, das hat für mich überhaupt keine Vorbildsfunktion. Sondern eher im Gegenteil. Was ist los, dass du deine Ferien nicht nimmst? Apostel müssen da aufpassen. So, oder immer, du musst deinem Ich sterben. Kennen wir den Ausdruck? Heute vielleicht nicht mehr ganz so geläufig. Aber früher hat man das gesagt. Du musst deinem Ich sterben. Nein, das Ich soll stark werden. Nicht gegen Gott, aber innerlich starke Menschen sein, die aufrecht können stehen, die die Vergangenheit aufgearbeitet haben. Die können arbeiten, weil sie aus dem Inneren heraus dienen und nicht, weil man einfach gesteuert ist von außen. Genau. Eheproblem, was macht man in der Gemeinde, wenn der Pastor Eheproblem hat? Ja, das ist ganz einfach. Ich mache ein Seminar für Ehepärchen, die Schwierigkeiten haben. Ja, dann bin ich der Experte und ihr habt ja alle Eheprobleme, oder? Dann kann ich weißt, gut zudecken, dass ich selber Eheprobleme habe. Ja, das ist ganz einfach. Druck. Also jetzt müssen wir schon die Liste wieder mal durchgehen. Wer könnte noch Mitglied werden? Bist du schon Mitglied? Also, wenn wirklich, also dann musst du Mitglied werden. Oder? Weil meine Zahl muss ja steigen, oder? Das ist ja meine Gemeinde. Meine Zahl muss steigen, oder? Und dann fangen wir plötzlich an zu drucken. Wehe, jemand tritt aus. Dann nimmt man das auf sich persönlich. Ich bin ein schlechter Pastor. Das sage ich natürlich nicht. Aber im Innersten komme ich einen Knacks über, weil jemand austreten ist. Ich bin halt schlecht. So, schwaches Selbstwertgefühl, das ist eben häufig das im Hintergrund. Das sind häufig seelische Verletzungen, die haben wir alle als Menschen. Aber wenn die mit 30 noch nicht fertig aufgearbeitet sind, ist das normal. Oder man muss so ein bisschen 30, 35 sein, damit man überhaupt im Leben zurückschauen kann. Oder das geht vorne noch nicht. Aber wenn man dann mit 50 plus sein Leben immer noch nicht aufgeschafft hat, aber Leiter ist, dann wird das schwierig. Weil dann kannst du nicht frei ausspielen, sondern dann bist du immer gesteuert von deiner eigenen Vergangenheit. Dann bist du in deiner Muster drin und du erkennst es nicht, aber dann kämpfst du für deine eigene Anerkennung oder was auch immer. Also seelische Verletzungen, die nicht aufgeschafft sind oder eben unreflektiert sind, bei dem Unreflektiertheit, das bremst aus. Der Praktikant, der 25 ist, der muss das noch nicht haben. Aber so nach 50 fehlt es eben trotzdem. Man spürt das relativ schnell, ob ein Pastor reflektiert ist. Genau, die Vision haben wir gesagt. Ein heldenhaftes, narzisstisches Messiastum. Oder der Herr hat mich zu etwas Größerem berufen als ihr alle. Ja, weißt du, gemeint, das ist so ein lahmer Haufen. Aber der Herr kann ja froh sein, dass er wenigstens mich noch hat. Wenigstens einen. Ich habe gerade letztens den Elia gelesen, oder? Da war der Elia der Einzige da bei diesen 4000 Balzpriestern. Und genau so einen bin ich. Aber der Herr kann ja froh sein, dass er auf der Erde wenigstens nur einen hat. Und dann gibt man sich so aus als halber Messias. Er hat mir eine grosse Vision gegeben. Ich bin der Einzige. Ja, wie geht es in der Gemeinde, oder? So Narzissten, die faktisch immer auf sich selber gerichtet sind. Es geht um mich und gar nicht um den Menschen in der Gemeinde. Also man ist zu grösseren Berufen. Man kann dann immer sagen, wenn es nicht läuft, ja, Gemeinde dämpft eben den Geist. Es liegt an euch. Wenn alle so wären wie ich, hätten wir schon längst Erweckung. Aber weil ihr keine Stille macht, weil ihr nicht regelmässig in den Gottesdienst kommt, ja, dann kann der Herr mit euch nicht arbeiten. Aber faktisch ist es gar nicht der Herr, sondern ich. Ich komme mit euch nicht vorwärts. Oder? Man projiziert alles auf Gott, aber eigentlich ist es der Pastor, der da nicht aufgeschafft ist. Oder man sagt, Erweckung steht unmittelbar vor der Türe. Jetzt! Also die jetzt dabei sind, die müssen jetzt voll dabei sein und unterschreiben und Geld geben und, oder? Ja, alle wollen dabei sein. Man will ja nicht eine Prophetie als nicht wahr anschauen. Und dann bist du eben doch dabei, aber im Herzen eben nicht. Aber dann bist du nur noch gestört. Das ist dann gar nicht echt. Ja, und dann ist es vielleicht so, oder? Vor 2 Wochen ist ja ein neues Bärli zu der Gemeinde dazugekommen. Also, meine Linie ist richtig. Sonst würden ja keine neuen Leute kommen. Und da kann immer niemand etwas sagen, weil es ist ja immer, es kommen ja neue Leute. Und dann sagt mit der Zeit niemand mehr etwas. Genau. So, jetzt habe ich Zeit verloren. Wo stehen wir eigentlich? Das ist gut. Darf ich noch ein paar Minuten? Gut. Jetzt schaue ich mal noch die andere Seite an, nämlich die Opfer. Das ist jetzt mehr so ein bisschen die praktisch-seelsorgerliche Seite. Oder manchmal, oder sehr häufig, hat ein Mensch Menschenfurcht oder Minderwertigkeitsgedanken. Liebesmanko haben die allermeisten Menschen mitbekommen. Oder weil der Vater hat müssen arbeiten, sage ich jetzt einmal, und die Mutter war vielleicht daheim gewesen, aber hat auch immer etwas zu tun. Die meisten Menschen haben nicht so viel Liebe in der Kindheit bekommen, wie es theoretisch gut wäre. Denken wir daran, unsere Eltern haben ja auch schon einen Rucksack angehabt. Die haben gar nicht können, uns diese Zuwendung geben. Ich freue mich, wenn ich dann Grosskind habe, ich würde ganz viele Sachen anders machen. Ich habe gedacht, so ab 4, oder, wenn sie dann können reden und so, ja, dann wird es langsam interessant. Heute, jetzt nach der Ausbildung, kann ich schon, jetzt haben wir gerade Gemeindewoche gehabt. Und dann hat es das Baby gehabt, wirklich 8 Monate, oder? Hey, das war der Hit. Weil ich heute weiss, wie ich kommunizieren kann und ich weiss, wie das Kind kommuniziert, oder? Wie man das so machen kann. Und so. Aber das habe ich nicht gewusst als Vater. Und da habe ich dem Kind etwas nicht mitgeben. Meine Frau schon, aber ich konnte nichts anfangen. Heute macht es mir nichts mehr. Ah, heute kannst du mir das Kind geben. Da habe ich sofort Kontakt. Und wenn das Kind mich wieder hört, einen Tag später, schaut es, weil es mich kennt, und dann kann ich zurück. Man sagt dem einen Stroke geben, so eine Transaktionsanalyse, oder? Da kann man Verbindung aufnehmen mit dem Kind und es reagiert, auch wenn es noch nicht reden kann. Aber das habe ich nicht gewusst und darum geben mir alle unseren Kindern eine Portion zu wenig Liebe mit. Das ist einfach so. Und das ist dann das, was aber im Hintergrund von uns allen ist. Und wenn wir selber tätige Sachen nicht aufgearbeitet haben und dann in der Gemeinde tätige Missbrauch passiert, auch wenn das nicht absichtlich ist, dann multipliziert sich das eben. Also da kommt auf ein Manko, das ich habe, noch der Fehler von der Gemeinde dazu und dann reisst mich in den Strudel rein. Und das müssen wir uns schon bewusst sein. Es ist nicht einfach nur, der Pastor ist halt falsch. Sondern wenn es mich triggert, muss ich auch bei mir schauen, wo müsste ich etwas mal aufschaffen. Oder gemein ist dann, wenn man so ein bisschen das Bild hat, nur wenn man 100% heilig ist, dann kommt man gerade knapp in den Himmel. Aber 98% langt im Fall nicht. Oder? Und das, dann reißt man den Menschen die Heilsgewissheit weg. Viele Opfer haben keine Heilsgewissheit. Ich habe ein Video gemacht auf YouTube. Woher wissen wir, dass wir dabei sind, wenn wir sterben oder wenn Jesus wiederkommt? Oder? Weil das ist häufig die Angst, das langt nicht. Und jetzt ist Glauben für mich nur Stress, Stress, Stress und Angst. Noch ein bisschen mehr machen, damit ich sicher dabei bin. Aber von dieser Freude und Gelassenheit, die die Bibel ja faktisch redet, hat man dann überhaupt nicht. Erweckungsversammlungen, da schafft man dann mit Schuld, mit Angst, mit Scham oder mit Geld. Jetzt kommt es dann, wenn du das und das machst. Und wir sind dann die Opfer und lassen uns dann auch steuern. Oder? Es bist immer du, der entscheidet, wie du auf eine Situation reagierst. Wenn du dir das aber nicht bewusst bist, dann bist du einfach im Strom drin und die Gruppendynamik, wie du gesagt hast, läuft dann. Nein, immer du entscheidest. Und wenn das Opfer selber instabil ist, dann entscheidet man eben nicht selber. Also es sind immer zwei Seiten, die dann eben häufig zusammenkommen. Oder der Gedanke ist dann häufig, du musst einfach mehr beten, mehr glauben, dann hilft Jesus. Ja, stimmt das oder stimmt das nicht? Mehr beten, mehr glauben, dann hilft Jesus. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, mal, aber Gott sagt doch, wir sollen beten. Die Bibel redet doch von Glauben. Wenn wir glauben, können wir doch Berge versetzen. Oder das stimmt ja irgendwie. Also da würde man alle sagen, ja mal, irgendwie steht es doch. Und trotzdem, irgendetwas stimmt eben doch nicht. Und dann geht es eben nicht auf. Und das kann man natürlich jetzt ganz manipulativ brauchen, weil zu sagen, du musst mehr beten, du musst mehr glauben, ist in dem Sinn immer richtig. Ja, man könnte da zulegen. Aber in der Realität ist die Rechnung eben nicht so einfach. Weil manchmal ist das Problem gar nicht geistlicher Art. Dann löst sich das nicht mit Gebet. Sondern dann löst sich das, indem man eins zu eins mit dem Menschen etwas aufarbeitet. Es gibt eine geistliche Ebene, es gibt eine menschliche Ebene, es gibt eine körperliche Ebene. 1. Thessaloniker 5, 23. Und in der Gemeinde wird häufig dann nur das Geistliche gesehen. Oder Geistliche sind immer riesen, das ist immer super. Aber im seelischen Bereich gibt es gar nicht. Also, mal der Mensch hat Emotionen. Und wenn wir die nicht abholen können, dann fehlt etwas. Dann ist jedes Problem löst sich mit Gebet. Aber in der Praxis drin merkt man, es funktioniert eben manchmal nicht. Und dann frustriert das. Jetzt habe ich doch gebetet, wie es der Pastor gesagt hat, das geht nicht. Aber dann, ja, das wird dann schwierig. Also eben nur das Geistliche wird gesehen. Oder, ja genau, wenn jemand dann mal etwas sagt. Also ich finde, wir müssten dann mal einfach eine offene Aussprache machen. Ja, was ist denn die Reaktion, wenn man das sagt? Dann sagt man als Pastor, ja, die Person hat sowieso immer schon Mühe gehabt mit Unterordnung. Die Person müssen wir gar nicht anhören. Statt dass man sagt, hey, ist gut, dass ihr euren Beitrag bringt. Ich muss keine Angst haben vor Reaktionen der Gemeinde. Ich muss allerdings sagen, in Kloten habe ich das auch nicht gemacht, weil ich Angst hatte. Heute, jetzt nach der Ausbildung, die ich habe, habe ich keine Angst mehr. Und jetzt schicken sie mich einmal voraus, du kannst nicht du das leiten. Ja, klar. So, erzähl dir mal alle. Und dann hat jemand etwas gesagt und dann jemand vom Vorstand hat dann sich verteidigen und hat gesagt, stopp. Jetzt ist mal eine Stunde einfach zuhören angesagt. Er hat die Leute auch gut getan und haben mit ihm dann noch geschwätzt. Nein, nicht verteidigen. Wir sind doch im gleichen Boot, wir gehen doch miteinander. So, ihr dürft reden und dann nachher kommt der Vorstand und sagt noch, was die Überlegungen sind, aber austauschen. Also, nicht einfach sagen, der hat immer schon Mühe gehabt. Was haben wir noch? Ja genau, der Leiter gibt doch Stabilität. Man ist eben immer auch froh, wenn man in einer chaotischen Zeit einen Leiter hat, der weiss, wie es ist. Oder eine Gemeinde kann ja sehr so eine Box sein, so eine Bubble, sagt man dem. Oder? Wenn ich da drin bin, weiss ich, wie es läuft. Und das gibt mir ja auch Stabilität. Und darum denken wir daran, es ist nicht einfach der Pastor, der es falsch macht, sondern manchmal bin ich ja auch Nutznießer, dass ich in einer Gemeinde bin und ich bin schon lange da und ich weiss, wie es läuft. Und dann bin ich schön geborgen. Und dann macht man eben manchmal Sachen, die man eigentlich nicht will, aber der Leiter gibt eben doch eine gewisse Stabilität. Eine Gemeinde gibt einem doch immerhin Beziehungen und das nutzt man eben dann doch. Oder man hat ja schliesslich auch eine Geschichte. Ich kann jetzt nicht 50 Jahre da sein und da noch gebaut haben. Ich habe noch das Fenster da ausgewechselt, ich weiß noch genau. Ja, dann gehst du nicht einfach aus der Gemeinde, das ist ja ein Teil von dir und dann bleibt man eben doch drin. Obwohl man eigentlich könnte wechseln. Oder man hat ein schlechtes Gewissen vor Gott. Ich habe schliesslich eine Sünde gemacht. Wie kann ich das schlechte Gewissen wieder loswerden? Ich mache das, was der Pastor sagt. Und dann hat man das Gefühl, jetzt hat man wieder ein gutes Gewissen und ich habe ja schön brav gemacht. Und das ist dann eben auch von der Seite der Opfer her falsch. Weil man dann nicht Gott gegenüber reagiert, sondern ein Mensch. Wie müsste es sein? Der Pastor wäre eben ein vorbildlicher Hirte. Jesus sagt, der Größte soll euer Diener sein. Es geht darum, dass Menschen wiederhergestellt werden und eben nicht einfach geführt werden. Oder manche Pastoren wollen gar nicht, dass Gemeindemitglieder mündig werden, sondern dass sie schön einfach hören, was man sagt. Nein, besuch doch einmal eine Bibelschule. Auch außerhalb der eigenen Gemeinde oder außerhalb der eigenen Denomination. Du darfst im Fall einmal einen Mikro-Club-Schul-Kurs besuchen. Ist weltlich, macht man nicht. Biblisch sein. Oh, mir hat die weltliche Ausbildung, jetzt mache ich noch die Supervisionsausbildung, da zum eidgenössischen höhere Fachprüfung. Hey, das tut mir so gut, eine weltliche Ausbildung. In gewissen Sachen, da könnten wir als Gemeinde uns etwas abschneiden. Die sind viel wohlwollender untereinander. Wir, die doch eigentlich Liebe im Quadrat haben, da habe ich von der Welt so viel gelernt. Also, was haben wir da noch? Vorleben soll der Hirt. Er führt mit Demut und nicht mit Macht. Er nimmt Menschen wahr. Der Zachäus, der hat doch auch gesündigt. Der ist bei den Zöllnern, also der hat sich mit den Römern verbunden. Der hat ja Gott und sein eigenes Volk verleumdet, oder? Die Pharisäer haben gedacht, wenn jetzt Jesus da, der Zachäus da am Baum oben sagt, du komm runter, dann haben die Pharisäer erwartet, jetzt sagt Jesus mal Klartext, oder? Du bist ein Sünder, du kommst in die Hölle, wenn du jetzt nicht gerade Buß tust, das ist die letzte und so weiter. Was hat Jesus gesagt? Zachäus? Was hat er ihm gesagt? Ja, ich möchte bei dir zu Mittag essen. Aber der hat ja keine Freunde mehr gehabt, weil die Juden haben ihn ja gemieden, der ist ja jetzt da im Zusammenhang mit den Römern und die Römer haben sowieso gelacht über die Juden. Der hat keine Freunde gehabt. Und jetzt sagt Jesus, das, was ich dir als erstes jetzt mal gebe, ist das, was du nicht hast, Gemeinschaft. Der war ja ausgestoßen von allen. Jesus hat nicht die Sünde zuvorderst gesehen. Aber wie machen wir es? Manchmal sind wir so pharisäisch, dass es nur um die Sünde geht. Da müssen wir doch sagen, das geht doch nicht. Und jetzt haben die da vorehelich, weiss ich nicht was. Nein, Jesus schaut, was ist dahinter. Also, Jesus nimmt Menschen wahr, selber transparent sein, ganz offen zu den Finanzen stehen. Ganz offen. Hey, liebe Leute, das habe ich vergessen. Ich habe das nicht gesehen. Vergebt mir bitte. Könnt ihr mir da helfen? Da bin ich einfach nicht so begabt drin. So, wir gehen miteinander. ganz offen, ganz transparent, sie ist wichtig. So, jetzt in der Praxis hinein, was die Heilung betrifft, ganz kurz. Zum einen, bei kleinen Sünden, sagt 1. Petrus 4,8, die Liebe deckt vieler Sünden zu. Also wenn geistlicher Missbrauch nur ganz schwach mal irgendwo ist, das sollen wir übersehen. Also wir müssen kein riesiges Geschrei machen, weil etwas ein bisschen mal, hey, das passiert so schnell mal. Es war nicht böse gemeint. Also kleine Sachen einfach übersehen. Wenn etwas häufiger vorkommt und gravierender ist, dann sagt Matthäus 18, Vers 15, dass wir jemanden darauf hinweisen sollen, und zwar zuerst unter vier Augen. Und wenn das nicht geklappt hat, dann einen Leiter dazu nehmen. Also dann Sachen ansprechen. Kleine Sachen können wir überschauen. Wenn es häufiger und grösser ist, ansprechen. Oder weil viele sagen dann nichts und irgendwann explodiert es. Oder plötzlich ist dann der Pastor in einem Burnout, weil er es nicht mehr aushaltet. Oder? Nein, ansprechen, unbedingt ansprechen. Wenn das nicht nützt, dritte Stufe, sich dem entziehen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass ich Pause mache in meinem Dienst. Das könnte bedeuten, aus der Gemeinde auszutreten. Und zwar nicht, ja, ich gumpe alle Jahre mal in eine andere Gemeinde. Nein, das ist nicht gemeint. Aber wenn es einem kaputt macht, schau darauf, dass du dann noch eine neue Gemeinde suchst, wenn du noch hast. Weil wenn du innerlich ausgehöhlt bist, das zusammengeht und es ist nur noch Pulver da, mit Pulver kannst du die Vase nicht mehr flicken. Wenn du noch grosse Scherben hast, könnte man es noch flicken. Und darum schau darauf, dass du nicht so spät erst dich entziehst, dass du selber kaputt bist. Das geht nicht. Und viertens, tätige Sachen, du hast Traumata erwähnt, psychosozial aufarbeiten. Also nicht einfach nur in die Seele sagen, ja komm, ich bete mit dir, du hast ein Schwert gehabt, komm, wir beten. Wir legen das am Herr ab. Das ist nicht falsch. Aber häufig möchte der Herr, dass es aufgearbeitet ist. Oder wenn der Herr einfach Peng macht und ich lebe genau gleich weiter, dann habe ich nichts gewonnen. Und darum gibt es gewisse Sachen, die lösen sich nicht mit Gebet, sondern die müssen eben psychosozial aufgearbeitet werden. Und darum sollte ich Traum das unbedingt aufschaffen. Nimm eine Fachperson, wo du das anschauen kannst. Was ist passiert? Wie hat sich das mit etwas aus der Kindheit ergänzt? Das kostet dann vielleicht etwas, ja. Aber das lohnt sich. Bringt man in der Regel auch nicht mit einer Sitzung weg. Aber dann macht man halt mal ein Päckchen mit 6 Sitzungen und tut das aufschaffen. Und wenn es dann immer noch triggert, dann gibt es dann noch ein weiteres Tool, dass man sagt, jetzt müssen wir das innere Kind mal bergen, sagt man dem. Also das war etwas in der Vergangenheit, das immer wieder triggert. Und dann müssen wir das mal isolieren, dass der Mensch das kann überwinden. Also unbedingt das aufschaffen, weil sonst nimmt man es mit ins Grab. Das tut dich die ganze Zeit, im ganzen Leben später dann blockieren. Und darum übersehen, wenn es mehr ist, ansprechen, wenn es nur mehr ist, rausgehen und unbedingt aufarbeiten. So, jetzt haben wir ganz viel gehört. Ich glaube, es ist Zeit für ein Lied.